Manchmal wünsche ich mir eine Nachrichtensperre oder Sperre ist falsch, Nachrichtenstille, einfach mal schweigen, gar nichts sagen, innehalten, aber im Nachrichtengetümmel und in der Nachrichtenmaschine geht das nicht, die einfach anzuhalten. Wir könnten schweigen, wir könnten es uns leisten, aber wir machen es trotzdem nicht. Ich freue mich trotz alledem, dass Sergej Lochthofen mit mir spricht. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, guten Tag. Ich sag mal auch guten Abend für unsere Hörer in Weimar natürlich. Die hören das ja ein bisschen später. Ja, den Wunsch gibt es immer wieder. Etwas, sag ich mal, dieses Chaos und die Wirrnis und die schrecklichen Dinge, die da draußen passieren, einfach auszublenden. Es gab ja mal ein Land, in dem wir gelebt haben, die haben das ja immer wieder versucht, also die Menschen einfach abzuschneiden von Nachrichten, von dem, was so in der Welt passiert um sie herum, was uns ja auch betraf. Also es hat nicht funktioniert und da hatte man ganz andere Möglichkeiten als heute. Die Chinesen versuchen das ja auch, aber auch da, glaube ich, auf Dauer wird das nicht funktionieren. Also insofern, wir müssen uns stellen, Herr Rose, ob wir wollen oder nicht. Mhm.
Wir sind
der Fels in der Brandung.
Wir sind im Kulturwandel, wir müssen das alles wahrnehmen. Das ist wie nach der Erfindung des Kinos und der Eisenbahn und der Dinge, die unsere Wahrnehmung verändert haben. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen damit überfordert sind. Mir geht es streckenweise auch so, dass ich sage, ich kann bestimmte Dinge nicht mehr aufnehmen. Ich muss die Unverfügbarkeit, ich muss mal abschalten und ein Ritual finden, wo mich die Displays nicht anstarren und auf mich einprasseln.
Ja, das ist ein sicherlich zunehmend wichtiger Punkt, dass man in der Lage ist, mit dem vielen und dem Überangebot, das man auf allen Kanälen bekommt, und der Kanäle sind es ja einfach mehr geworden, wenn Sie jetzt durch den Park gehen und sehen die Leute, die zwar tatsächlich auch laufen, aber meistens dann auf ihr Handy starren, die Kinder, die im Sand spielen und mit ihren Eltern kaum ein Wort wechseln können, weil die Mütter und Väter ständig nur am Twittern sind oder an was auch immer. Ich vermute mal, da ruft immer der Papst an oder irgendwas ganz Wichtiges muss ja sein, wenn man seine Kinder vernachlässigt. Also insofern, sage ich mal, hat sich da etwas geändert. Man braucht viel Disziplin. Man muss auch, sag mal, einfach wie beim Fasten sagen, also ich mache kein Twitter oder ich mache kein Facebook, weil einfach natürlich jeder, sag ich mal, ständig abgelenkt wird und einen Gedanken in dieser Zeit überhaupt zu fassen, ist sehr schwer. Das fängt ja schon damit an, dass man sein Handy relativ leise schaltet und sagt, nicht jede Nachricht, die da ankommt, muss plong machen und ich muss sofort aufspringen. Aber das fällt sehr vielen schwer. Es ist eine Sucht inzwischen.
Und die große Frage, was mit den Inhalten passiert, das Netz ist einfach nur mal ein Medium, das ist weder gut noch schlecht, das ist da und...
Na, ich würde sagen, da sind die schon ideologisch drauf reingefallen.
Aha.
Wir haben ja eine lange Kultur, wo wir gesagt haben, also es findet Artikel 5, Absatz 1, keine Zensur statt in diesem Land, ja, das ist der letzte Satz, der da steht. Das finde ich vernünftig, wir haben es ja auch schon anders erlebt. Das heißt, wir sind immer damit beschäftigt, auch Kommunikation in Bahnen zu lenken, zu regulieren, nach Möglichkeit sie für den Nutzer verträglich zu machen, damit er auch gesichert die Informationen bekommen kann. Und das Netz ist ein neues Medium, da ist viel Chaos, da ist viel Potenzial dadurch. Natürlich entstehen da ganz neue Verwertungsmodelle, Menschen arbeiten dort, anderes bricht einfach weg, wenn Sie sagen, schauen die Zeitung, die haben Schwierigkeiten am Markt zu bleiben. Trotzdem müssen wir zu mehr Regulierung kommen an dieser Stelle, nicht wie chinesischen Modell, das heißt einfach die Leute abschneiden von Informationen, aber dazu, dass mehr Verantwortung ist. Das heißt also, die Netzbetreiber, die ja sozusagen am Generieren von vielen Klicks und Auftritten interessiert sind, die interessiert das natürlich nicht, oder die großen Plattformen, die interessiert das nicht, die sind dann Masse interessiert, weil sie damit ihre Werbung loswerden, verdienen. Aber wir als Gesellschaft müssen schauen, dass einfach einiges davon nicht einfach so weiter funktionieren kann. Wir haben ja schreckliche Geschichte in Neuseeland, diesen mörderischen Anschlag, 50 Tote. Das hat auch alles was mit dem Netz zu tun. Sie sehen ja auch die Auseinandersetzung. Es ist ein 18-Jähriger verhaftet worden in Neuseeland, der immer wieder versucht hat, offensichtlich diese schrecklichen Aufnahmen, die auch noch der Täter gemacht hat, der Mörder, immer wieder ins Netz zu stellen. Das heißt also, wir sind hier an einer Stelle, wo wir die Unschuld verloren haben und sagen, okay, da müssen wir genauso wie bei Verlagen, bei Kino, bei Fernsehen aufpassen, dass Kinder mit bestimmten Sachen nicht konfrontiert werden, aber auch Erwachsene.
Hm. Ach, wollen wir über was Schönes reden, das Schule schwänzen?
Das ist ja schon, wir werden ja klüger, das ist ja, sag ich mal, nicht hoffnungslos. Das heißt also, die naive Phase, wo wir sagten, ach, das ist alles so toll und so neu und Google ist wunderbar. Ja, aus meiner Sicht gehört Google zerschlagen, weil natürlich Google viel zu groß ist. Google entscheidet über viele Informationen. Wenn Sie einen Klick machen, wissen Sie ja gar nicht, warum Sie die Antwort in der Form kriegen und nicht in einer anderen. Warum nicht was Vernünftiges auf Platz 357 bei Google landet und warum Unsinn vorne dran steht. Das heißt also, da muss schon irgendwann mal angefangen werden, vernünftig das Ganze zu sortieren. Es geht nicht um Verbote, aber es geht darum um Verantwortung. Und ich glaube, Verantwortung gibt es im Augenblick sehr, sehr wenig dort.
Außer bei den Schülerinnen und Schülern, die auf die Straße gehen für eine Zukunft und die sich Gedanken machen und noch begeisterungsfähig sind und sich mobilisieren lassen, oder mobilisieren die sich selbst?
Ja, ich freue mich erstens einfach darüber. Ich bin wiederholt jetzt auch Freitag extra von Angel gegangen, habe geschaut, was das für junge Leute sind. Es ist natürlich viel Spaß, Klamauk. Viele Ältere werden mit dem Kopf schütteln und sagen, Mann, die haben nur einen Grund gefunden, eine Schule zu schwänzen. Also mir hätte das sicherlich auch gefallen, auch wenn es schon lange zurück ist, dass ich zur Schule gegangen bin. Aber da wäre ich auch mit Begeisterung dabei. Also ich freue mich erstmal über junge Menschen, die aus der Lethargie, aus der Trägheit rausbrechen und die tatsächlich nicht nur mit ihrem Smartphone beschäftigt sind, sondern sagen, da geht es um Zukunft, es geht um Werte. Und die Greta, die das angestoßen hat, ich habe hohe Achtung vor ihr. Es ist ja zumal auch ein Mädchen, was ja, sag ich mal, mit der eigenen Person zum Teil zu tun hat, aber sehr klug ist offensichtlich und sehr konzentriert an die Dinge rangeht. Es gibt ja diese Diskussion, die würden nur Schule schwänzen und dadurch dümmer werden, die Kinderchen. Nein, nein. Wenn Sie die Greta Englisch ihre Rede halten hören, die ist 16, also die spricht besser Englisch als alle Abgeordneten im Bundestag. Ja, das heißt also, da ist schon ein kluges Mädchen unterwegs und die Thesen sind provokant und es ist gut, dass die Erwachsenenwelt da durchgeschüttelt wird. Ich kann mir vorstellen, als Schulleiter oder Direktor, wie es für hieß in der Schule, hast du jetzt Probleme irgendwie, wie kann ich das in den Griff kriegen? Da sollte man kreativ sein, man sollte schöne Arbeiten über diese Auftritte, über diese Demonstration schreiben. Man sollte sehen, ob man den Schulalltag so organisieren kann, dass auch tatsächlich bestimmte Schulklassen daran teilnehmen können an so einer Veranstaltung. Hinterher natürlich das Rausarbeiten, das ist dann richtige Arbeit für alle. Aber ich glaube, es ist gut, dass die das machen, wenngleich die Thesen, die dem zugrunde liegen, natürlich ein bisschen sehr plakativ sind. Ich erinnere nur immer wieder, darüber haben wir uns schon unterhalten, die jetzige Generation der jungen Menschen, also die 12, 15, 20-Jährigen, ist in einem Wohlstand aufgestanden und hat so viel bis zu ihrem 20. Lebensjahr an Energie, an Benzin, an Kerosin, ich sag mal, allein die Handys, die man hat, woraus die heraus bestehen und was da für schreckliche Kriege in Afrika geführt werden, damit die Rohstoffe hierher kommen. Das heißt also, es ist ein bisschen komplexer, aber es ist ein guter Impuls.
Mhm. Plakative Thesen sind ja manchmal auch nötig, vereinfachen und populistisch. Wenn es diesen Widerstand, diesen Widerspruch und diese Zivilcourage nicht gegeben hätte, dann gäbe es jetzt noch eine Stasi-Zentrale, dann wäre die Stasi in Erfurt nicht besetzt worden, dann würde es diese DDR möglicherweise noch geben. Das braucht es manchmal, Regeln brechen, auf die Straße gehen und Widerstand leisten?
Ja, aber ich bin jemand, der eigentlich mehr für friedliche, das war ja damals das Bemerkenswerte an dem Umbruch in der DDR, dass das friedlich vollzogen worden ist. Daran haben doch nicht wenige mitgewirkt. Ich denke allein an den Impuls und an den Rahmen, den die Kirchen setzten mit ihren Protesten und den Kerzen. Sie sind dafür nicht belohnt worden. Das ist das Dilemma dieser Gesellschaft. Das ist ja auch so, wenn du jetzt Politik machst. Wir haben ein Jahr große Koalition, es meckern alle. Ein einfacher Blick über die Grenzen zeigt uns, dass wir in dieser Zeit besser regiert worden sind als Großbritannien, als Frankreich, als Italien, als viele, viele andere durchaus wohlhabende vergleichbare Länder. Das heißt, die Menschen sind oftmals nicht in der Lage, das zu wertschätzen, was ihnen selbstverständlich in den Mund fällt. Sie wollen immer das andere haben. Und insofern, Regeln brechen ja, aber wir müssen auch aufpassen, schauen Sie nach Frankreich, die Gelben Westen, die Kriminalität, die sich da versammelt, die haben es versäumt, diese Gelben Westen bei Zeiten, sage ich mal, Struktur sich zu geben, möglicherweise auch Thesen zu formulieren und sich abzugrenzen von den Trittbrettfahrern, die gewalttätig sind. Und wenn du auf den Champs-Élysées die Häuser brennen und Autos brennen, das ist keine Form von Protest und keine Form, die tolerierbar ist. Und insofern sage ich jetzt mal, müssen wir sehr aufpassen. Es gibt politische Kräfte, die sitzen auch im Thüringer Landtag, die an Bürgerkrieg interessiert sind, die daran interessieren, dass geschossen wird, die letztlich auch den Nährboden dafür bereiten, für das, was in Neuseeland jetzt passiert ist, das heißt ein Grundrauschen von Gewalt, von Rohheit, von Extremismus, aus dem heraus dann auch Einzelne zum Teil am Anfang eben durchknallen und dann diese schrecklichen Verbrechen begehen. Das gibt es ja auch bei uns. Denken Sie mal an Norwegen, an Berwick, diese ganze Geschichte, oder an München, dieses Attentat. Es gibt es. Und insofern sage ich mal, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht tolerieren, dass Gewalt dabei stattfindet.
Naja, ob eine Revolution friedlich sein kann und ob die wirklich war, da müsste man wahrscheinlich nochmal Stunden drüber reden. Das ist jetzt,
naja,
ja, 30 Jahre.
Ich schaue nochmal nach Rumänien, da ging das ganz anders zur Sache. Wenngleich ich nach wie vor sagen muss, dass dieser Zusammenbruch des Ostblocks so, selbst in der Sowjetunion damals, so ja relativ ruhig verlief. Im Nachhinein haben wir an der Peripherie Russlands diese Kriege, Bürgerkriege und alles andere, die sind auch geschürt von außen dann. Aber damals, das war schon bemerkenswert und nicht zu erwarten gewesen angesichts der Militarisierung, die auch in den Gesellschaften stattgefunden hat. Insofern gab es Akteure, und da muss ich, wie gesagt, die beiden Kirchen hier, in speziell auch die protestantische Kirche hier, die evangelische, hervorheben, dass ein ganz wichtiger Faktor gewesen ist, dass das so friedlich abgeht.
Herr Lochthofen, die Themen, die stauen sich auf unserem Konto. Wir wollten über Sarah Wagenknecht und Aufstehenbewegung in Rückzug reden. Brexit ist ja auch so ein Dauerthema.
Brexit ist eine große Tragödie. Ich meine, ich muss wirklich sagen, dass die Briten so eine Nummer abliefern. Und auch da treffen wir genau auf den gleichen Hintergrund. Extremisten, nicht mehr in der Lage, Kompromisse zu schließen. Das, was man in Deutschland immer wieder der Großen Koalition vorwirft. Ihr seid glatt gelutscht, ihr macht laufend Kompromisse. Die sind nicht mehr in der Lage, haben sich verkeilt und ruinieren im Prinzip ein Land auf eine blamable Art und Weise. Und wenn das schon den Briten passiert, dann können Sie sich vorstellen, wenn das mal woanders losgeht, wie es da aussieht.
Was ist mit der Bewegung Aufstehen und Sarah Wagenknecht? Wie ist es mit der linken Idee, die ja zersplittert ist? Wie ist
Nein. Also ich vertrete da eine andere These. Mhm. Es ist ja im Prinzip immer das traurige Bild, was vor allem mit der SPD verbunden wird. Ja, die ist zurückgeschrumpft und klein und so weiter. Nein, die linke Bewegung als Ganzes ist eigentlich die gute alte SPD, in der aber die Flügel einfach flattern. Ja? Das heißt, die Linke ist von der SPD in jeder Hinsicht, das ist die Tradition, das ist die Mutter sozusagen der ganzen Veranstaltung. Das ist schon in den 20er Jahren so gewesen mit den Spartakisten, mit der KPD. Es war eine radikale Abspaltung. Und die Grünen sind eine neue Variante dessen am Ende des 20. Jahrhunderts. Zusammen sind die eigentlich ein Biotop. Dass die SPD darin nicht mehr die größte und stärkste Kraft ist, ist natürlich eine Tragik für die Entwicklung, weil sie ja die mäßigende politische Kraft im linken Lager ist. Aber ich glaube nicht, dass wir das dramatisieren sollten. Die Frage wird sein, wie weit läuft noch die Zersplitterung bei uns? Werden es holländische Verhältnisse mit 12 Parteien, wo zwei Leute-Fraktionen, sage ich jetzt mal, nachher in einem Kabinett sitzen und mitentscheiden, ob die politische Richtung jene oder diese ist? In Israel sehen wir das auch, dass Extremisten mit im Kabinett sitzen und natürlich versuchen, Politik zu beeinflussen. Das wäre nicht gut für Deutschland. Das heißt, ich bin nicht für diese Zersplitterung und man sollte alles dagegen tun.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.
Ich wünsche unseren Zuhörern alles Gute.